Ja, herzlich willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Eine Folge zum Thema digitale Ethik oder Ethik des Digitalen mit Dr. Sarah Spiekermann von der Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien, Wirtschaftsinformatikerin, seit den 90ern mit den Themen Digitalisierung, Ethik und Privacy beschäftigt. Bevor ich dich weiter vorstelle, Sarah, vielleicht nochmal Hallo von meiner Seite. Ich bin Ingo, Redakteur bei Netzpolitik.org.
Und ich bin Chris Köber, Redakteurin bei Netzpolitik.org.
Genau. Und wir freuen uns, dass Sarah Spiekermann zu Gast ist bei uns. Hallo, Sarah.
Ja, hallo. Freut mich, bei euch zu sein heute.
Du hast, um mal deine Vorstellung ein bisschen abzuschließen, unterschiedliche interessante Bücher rausgebracht, unter anderem das Buch Ethical IT Innovation, das Buch Networks of Control zusammen mit Wolfi Christel, den Leserinnen und Leser unseres Blogs auch ganz gut kennen könnten und Besucher unserer Konferenz, und bringst bald das Buch Digitale Ethik heraus, ein Grundsatzwerk sozusagen oder ein Grundsatzaufschlag zum Thema digitale Ethik. Und bist oder hast, das steht an, zusammen mit dem weltweiten Ingenieursverband IEEE, bringst du im nächsten Jahr einen Prozessstandard für ethisches Systemdesign heraus. Vielleicht willst du zum Einstieg mal erklären, was das ist, was macht ihr da, was bringt dieser Standard?
Ja, also zunächst mal ist wichtig zu wissen, dass IEEE der größte Ingenieursverband der Welt ist mit 420.000 Mitgliedern auf der ganzen Welt, und die standardisieren eigentlich traditionellerweise technische Standards, zum Beispiel den WLAN-Standard, und gehen jetzt eigentlich pioniermäßig in das Thema digitale Ethik rein. Das ist sehr wichtig, weil eigentlich der Untertitel von dem Verband war immer schon Technology for Humanity. Und sie haben halt vor 3-4 Jahren schon gemerkt, dass auch innerhalb des Verbands sehr viel technische Entwicklungen irgendwo nicht so richtig ethisch sind, und haben deswegen gesagt, wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen. Und haben dann eine Initiative gestartet, wo im Laufe der letzten 3 Jahre bestimmt 1000 Ingenieure, Philosophen, Denker aus der ganzen Welt beteiligt waren. Daraus sind 13 Standardinitiativen entstanden, und der P7000 heißt die P7000-Serie. Und P7000, der Urstandard, der erste Standard, ist ein Grundsatz-Prozess-Rahmenwerk, wo im Prinzip beschrieben wird, welche Schritte müssen eigentlich Innovationsteams, zum Beispiel Startups-Teams, wie können die über Ethik nachdenken? Und zwar schon ganz am Anfang, wenn sie ihre Business-Mission, ihre Value-Proposition festlegen. Warum bauen sie das überhaupt, was sie da bauen? Was wollen sie damit erreichen? Und vor allen Dingen, wie wollen sie damit das Leben für Menschen wertvoller machen? Und wenn man das einmal hat, wenn man einfach mal versteht und mit dem Team überlegt hat, welche Werte will ich in die Welt setzen und welche Werte will ich auch schützen, dann geht der Standard weiter und macht Vorschläge, wie man das konzeptionell runterbrechen kann, solche Werte, und wie ich das dann übersetzen kann in System Requirements. Und wie ich dann über entweder über Risk Management Prozesse sicherstelle, dass die Werte eben geschützt sind, beziehungsweise auch gefördert werden. Das ist dann ein Risk Management Ansatz, der im Standard drin ist. Oder wir denken auch jetzt darüber nach, dass man einfach sich vorstellen muss hinterher als Programmierer, dass man in seiner Scrum-Liste, ja, oder in den Requirements, die ich wirklich bekomme für Software Engineering, dass da einfach schon ganz viele Requirements mit drin sind und Anforderungen, die aus dem Wertebereich kommen.
Mhm. Das finde ich ja jetzt ganz sehr interessant in dem Zusammenhang. Es wird ja im Moment sehr viel debattiert über die Moral und die moralische Verantwortung von Algorithmen auch. Also da gibt es ja zwischen sehr viele Anwendungsbereiche von Predictive Policing, wo das dann eingesetzt wird, um zu entscheiden, wo man eben die Polizeiarbeit hin fokussieren will. Oder jetzt das neueste Beispiel aus Österreich, wo ja die Jobcenter jetzt diesen Algorithmus verwenden, um die verschiedenen, um Menschen einfach zu kategorisieren und zu schauen, wo können sie ihre Förderung am besten investieren. Und in dem Zusammenhang wird ja immer wieder darüber gesprochen, wie bekommt man das denn eigentlich hin, in dem Zusammenhang ethisch, also die Ethik irgendwie in diese Algorithmen einzuprogrammieren. Und da heißt es dann oft, geht nicht. Man kann nicht die Ethik in den Algorithmus einprogrammieren, weil unsere moralischen Entscheidungen und das, was zutiefst Menschliches, wo auch sehr viel Unschärfe drin steckt, was ist denn deine Haltung dazu?
Also ich glaube auch nicht, dass man ethische Algorithmen bauen kann in dem Sinne. Weil Ethik bedeutet, ist ja die Lehre vom richtigen Handeln. Es geht da nicht nur um Moral, sondern es geht darum, das Richtige zu tun. Und das bedeutet, die richtigen Ziele zu haben und die richtigen Fragen zu stellen. Und das können Menschen besser als Maschinen. Und leider ist es halt so, dass die ethischen Algorithmen, die man jetzt da so vorgestellt hat, das sind dann oft utilitaristische Algorithmen, die dann einfach nur ziemlich stumm Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Und Vor- und Nachteile werden dann gewichtet. Und das ist unglaublich simplistisch im Verhältnis zu dem, was Ethik eigentlich bedeutet, nämlich die richtigen Fragen zu stellen.
Warum können Menschen das besser, die richtigen Fragen zu stellen? Hat das etwas mit Gefühlen zu tun, die ja Maschinen, einfach weil sie auch auf einer biologischen Ebene auch einen körperlichen Ablauf erfordern, einfach nicht nachvollziehen können, weil sie eben keine Angst, Liebe, Hass und so weiter spüren können?
Ja, da sind wir schon ziemlich tief drin. Ich glaube nicht, dass es unbedingt was mit dem Biologischen zu tun hat, selbst wenn man vielleicht sagen könnte, dass der Mensch ein ziemlich ausgereiftes Sensorsystem hat, von dem wir im Prinzip nur einen Bruchteil erfassen, ja. Aber der Mensch hat vor allen Dingen eben ein Bewusstsein. Wir wissen überhaupt noch nicht, wie Bewusstsein funktioniert. Also warum treffen wir ethische Entscheidungen so oder so in unterschiedlichen Augenblicken? Wir sind Wesen in Raum und Zeit. Wir sind präsente Wesen und entfernte Wesen gleichzeitig. Wir wissen gar nichts davon, wie Bewusstsein funktioniert und wie wir ethische Entscheidungen letztlich wirklich treffen. Und das Digitale hat, das ist auch in meinem Buch dann drin, ein paar Probleme. Das fängt damit an, dass digitale Information letztlich nie so vollständig ist wie die Realität selbst. Die Realität ist gesättigt. Wenn man jemanden in Realo kennenlernt, ist das einfach eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mir denselben irgendwie auf Tinder angucke. Mhm. Und genau so ist es auch, wenn man jetzt über Predictive Policing spricht. Wir sprechen da über die Berechnung von menschlichen Verhaltensweisen oder Schicksalen. Und die sind so unendlich viel komplexer als das, was Maschinen abbilden können. Maschinen haben immer einen reduzierten Datensatz und wir haben bei diesen reduzierten Daten auch immer noch ein Qualitätsproblem. Das kommt ja noch hinzu. Und dann haben wir auch noch bei Software grundsätzlich Fehler. Wir haben extrem viele Fehler in der Software und jeder, der mit Software gearbeitet hat, weiß das auch. Und wenn ich es mit so einer Natur des Digitalen zu tun habe, das heißt mit unvollständigen Datensätzen, oft weiß ich überhaupt noch nicht mal, wo die Daten herkommen. Ich habe es mit Systems of Systems zu tun, wo ich manchmal noch nicht mal weiß, wie eigentlich bestimmte Komponenten meines Programms arbeiten. Ich habe dann noch diese ganzen Fehler. Dann, wenn ich das mal jetzt mal den Status quo an der Stelle mal so die Box mal aufmache, dann habe ich an hier und heute eigentlich schon massive Probleme. Und dann finde ich es sehr, sehr problematisch, hinzugehen und zu sagen, jetzt mache ich auf all diesem vor dem Hintergrund dieser Probleme Predictive Policing oder entscheide darüber, ob Leute noch beim Arbeitsamt betreut werden. Mhm. Das geht einfach nicht, ja.
Wobei jetzt, wenn man es, du hast ja einleitend eben den Vergleich dann gemacht mit einer menschlichen Begegnung, also sozusagen Realität ist gesättigt, wobei ja natürlich, wenn ich, also ist jetzt vielleicht Predictive Policing das falsche Beispiel, aber wenn sich Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnen, ist das ja auch ausschnitthaft, ist das ja auch fragmentarisch. Man sieht auch nur, Menschen machen auch Fehler sozusagen. Ist ja auch das, was in der Argumentation oft vorgebracht wird von denjenigen, die sagen, naja, also algorithmische Entscheidungsverfahren und Prognoseverfahren können ja auch helfen, Bias auszuschalten, weil eben der menschliche Bias, den es gibt, ausgeschaltet wird. Ja? Wie würdest du darauf reagieren?
Naja, Maschinen sind immer so gut wie die Daten, die in ihnen stecken. Und ich meine, es gab ja genug Fälle, wo schon gezeigt wurde, dass Maschinen-Bias zustande kommt aufgrund von bereits ausgewählten Datensätzen, die in die Maschine hineinfließen. Und leider haben wir immer das Problem, dass wir quasi eine Auswahl treffen müssen, welche Daten wir denn mit reinnehmen. Und leider ist diese Auswahl auch ganz oft beeinflusst davon, dass wir gar nicht die Wahl haben, noch andere Datensätze mit reinzunehmen, weil die sind vielleicht gar nicht vorhanden, die man bräuchte, um wirklich jemanden mehr oder weniger vollständig einzuschätzen. Es ist was mich auch wirklich beschäftigt, ist das Menschenbild, mit dem wir heute argumentieren. Es wird immer wieder gesagt, ja, der Mensch ist ja so unzuverlässig und der ist selber voreingenommen die ganze Zeit, ist eigentlich ein schlechter Entscheider. Das kommt uns total schnell über die Lippen. Das ist aber ein problematisches Menschenbild, weil wenn man mit diesem Menschenbild durch die Welt läuft, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu denken, na, dann soll doch mal die Maschine kommen, die ist vielleicht besser. Und wer betreibt dann die Maschine? Sind das dann die besseren Menschen, die diese Maschinen wiederum betreiben? Oder sind diejenigen, die die Maschinen bauen, die besseren Menschen, weil sie irgendwie Algorithmen schaffen, die die Welt besser einsteuern?
Also du meinst, das sagt eigentlich eher etwas Interessantes über uns aus und unser Menschenbild, dass wir diese Hoffnung überhaupt so hochhalten, dass die Maschinen vermeintlich objektive Entscheidungen treffen können, die wir nicht treffen können.
Ganz genau. Wir haben ein paar hundert Jahre Geschichte hinter uns, in denen der Mensch und alle Wissenschaftler da es versucht haben, Kontrolle über die Natur zu bekommen, inklusive Kontrolle über den Menschen. Und wir tun uns wahnsinnig schwer, davon loszulassen und in den Menschen zu vertrauen. Es macht doch Sinn, aus politischer Sicht ein schlechtes Menschenbild zu haben, weil wenn jedermanns Wolf ist, dann brauchst du halt einen riesen Staatsapparat, um diese ganzen bösen Wölfe, die sich alle gegeneinander anfallen würden angeblich, zu kontrollieren und zu sanktionieren. Oder wenn ich mir jetzt heute die ökonomischen Modelle anhöre, wo dann drinsteht, wie bei Herrn Fehr zum Beispiel, der angeblich Deutschlands wichtigster Ökonom ist, der sagt, Menschen kooperieren nur eine Phase und alle seine Experimente hätte bewiesen, dass sie zukünftig immer nur gegeneinander spielen und was man sie sanktionieren müsste, damit sie funktionieren. Das ist so böse. Und ich muss leider sagen, diese Erfahrung habe ich im Umgang mit Menschen überhaupt nicht. Für mich ist dieses Menschenbild eins der Macht, wo Technologie benutzt wird, um Menschen in Schach zu halten. Und ich finde, gerade wo wir in der Netzszene von Anfang an uns gewünscht haben, dass die Technik benutzt wird, um die Freiheit der Menschen zu steigern, es ein Unding ist, wie die kommerziellen Kräfte im Netz jetzt hingehen und die Technik genau für das Gegenteil benutzen. Die Leute werden eingespannt in digitale Workflows. Die müssen wie Maschinen in diesen Plattformökonomien funktionieren. Ob das jetzt eine Foodora-Plattform ist, wo die Leute ad hoc ihre Aufträge bekommen, ihre Tage nicht mehr planen können, oder bei Amazon in den Logistikzentren getaktet wie Roboter laufen müssen. Das ist unglaublich, wie Technologie missbraucht wird. Und das sind für mich die wirklich großen ethischen Fragen. Und wenn das Silicon Valley dann in ihren Wired-Magazinen mit diesen Red Herrings auftaucht, so nach dem Motto, soll dann jetzt das autonome Fahrzeug rechts in die Oma reinfahren oder links in das kleine Kind, und dann wirklich glaubt, dass das die großen ethischen Fragen unserer Zeit wären, das ist ein Red Herring.
Aber das finde ich super, dass du es jetzt gerade mal erwähnst, weil genau diese Frage mit dem autonomen Fahren taucht ja auch immer wieder auf im Zusammenhang mit maschinellem Lernen. Und warum ist das deiner Meinung nach eine Sackgasse oder einfach eine Nebelkerze, die da geworfen wird? Weil das eine theoretische Frage ist, die nachher niemanden wirklich betreffen wird oder sehr wenige Menschen betreffen wird im Vergleich zu anderen Fragen?
Es gab mal 1945 einen berühmten Philosophen mit Namen Merleau-Ponty aus der Schule der Phänomenologie. Und der hat geschrieben, das Zitat versuche ich nochmal zu rekapitulieren, insofar as I have hands, feet and a body, I sustain intentions around me that do not depend on my decisions. And that affect my environment in ways that I do not choose. Diese Aussage eines der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts sagt eigentlich alles. Das sagt einfach, dass wir erkennen müssen, dass es Dinge da draußen gibt, die wir nicht beeinflussen können. Und wir müssen damit in Frieden leben. Und wenn wir glauben, dass wir autistisch diese Welt berechnen können, dann glaube ich, dass das ein Irrglaube ist.
Aber was hat das für dich mit den selbstfahrenden Autos zu tun? Also das ist sozusagen die Vorstellung, man könne da jede Art von Risiko vermeiden, wenn wir nur genug Informationen reinfüttern. Weil soweit ich das verstanden habe, dreht sich die Debatte ja genau darum, dass es sozusagen ein neues ethisches Problem aufgemacht wird in dem Moment, wo nicht mehr ein Mensch, der gar nicht in Sekundenbruchteilen entscheiden kann, wohin er das Steuer rumreißt, bewusst eben dieses Auto lenkt, sondern das Auto ja tatsächlich auf Basis der Daten, die es hat, tatsächlich die Entscheidung oder jemand vorab die Entscheidung treffen muss, soll denn dann eher das Kind überfahren werden, eine ältere Person, ein Tier oder fährt das Auto sich selbst und seinen Fahrer, seine Fahrerin an die Wand?
Es ist die Frage ist ja erstmal, was passiert denn eigentlich in der menschlichen Situation? Und das ist das, was der Merleau-Ponty ausdrücken will. Dass in dieser Sekunde eine Intuition im Raum steht, die dazu führt, dass aus irgendwelchen Gründen ich links rumfahre. Wir wissen aber nicht, wieso ich in Wirklichkeit links rumfahre. Aber es ist wahrscheinlich gut so, dass ich links rumfahre. Da kommt etwas in die Welt, das können wir nicht erklären. Das ist Schicksal. Und wir wollen partout dieses Schicksal nicht in der Welt haben. Wir wollen immer der Herr unseres eigenen Schicksals sein. Unsere ganze Denke in der heutigen Zeit ist geprägt davon, dass wir alles kontrollieren können. Und letztlich glaube ich auch, um jetzt nochmal wirklich auf die Situation mit dem selbstfahrenden Autos und mit den autonomen Fahrzeugen zurückzukommen, wenn überhaupt autonome Fahrzeuge innerhalb der nächsten 15 Jahre auf die europäischen Straßen kommen, in breiter Front, wenn überhaupt, ja, dann wahrscheinlich so, dass die ganze Infrastruktur um diese Fahrzeuge drumherum in irgendeiner Form mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Wenn wir zum Beispiel auf Autobahnen eine ganze Fahrspur haben, ne, wo im Prinzip die ganze Sensorik sowohl zwischen Fahrzeugen als auch Fahrzeuge zur Straße steht, dann werde ich wahrscheinlich in solche Situationen mit der alten Oma und dem kleinen Kind erstmal gar nicht reingeraten. Wir haben auch als Hersteller von autonomen Fahrzeugen eigentlich die Verantwortung, dass es zu solchen Situationen nicht kommen kann. Und das Einzige, was dazu führen kann und was wirklich eine ethische Frage ist, ne, was nämlich zu solchen Situationen dann massenhaft führen könnte, ist, wenn die Automobilhersteller über ihre Brüsseler Lobby jetzt versuchen, dass diese autonomen Fahrzeuge eigene Rechtspersönlichkeiten werden, eigene GmbHs, für die sie nicht mehr haften müssen. Das ist nämlich das, was sie versuchen. Sie versuchen der Robotik so viel eigene Intelligenz und Superpowers und Superintelligences anzudichten, die sie nicht haben, diese Devices, dass sie die Politiker, die noch nie in ihrem Leben was von einer Maschine gehört haben, überzeugen können, dass es eigene Rechtspersönlichkeiten werden und dann gehen sie aus der Haftung raus.
Also vielleicht als Kontext dazu, das ist ein Vorschlag des Europäischen Parlaments, auf den du dich da beziehst, der, glaube ich, schon Anfang 2017 oder schon länger kursiert, wo richtig genau das vorgeschlagen wird.
Wenn du den Text richtig einsteigst und das mit einer kritischen Brille liest, dann siehst du genau das. Und da beginnt die Ethik. Das sind die großen ethischen Fragen. Und der Punkt ist natürlich, wenn wir immer diesem Red Herring hinterherlaufen mit dem kleinen Kind und der alten Oma, ja, für ein Szenario, von dem wir gar nicht wissen, wie Infrastruktur und Fahrzeuge in 20 Jahren aufeinander abgestimmt werden, ne? Und alle sich dann in den großen Podiumsdiskussionen um dieses Thema scheren, ne? In Wirklichkeit aber die großen Fragen heute sind, dass Leute es schaffen, Maschinen als intelligent darzustellen, so intelligent, wie sie eigentlich gar nicht sind, was jeder Programmierer weiß, dass sie so nicht sind. Auch Leute, die gerade Machine Learning Algorithmen, was weiß ich, schon gemacht haben in ihrem Leben, wissen, was die Maschinen können, dass sie nicht intelligent sind im menschlichen Sinne. Sie sind intelligent, sie haben ein Know-how, sie können super Muster erkennen, sie können super Details erkennen, die können unglaublich viele Dinge, die wir auch als Menschen intelligent nennen würden. Aber sie sind eben nicht im menschlichen Sinne intelligent. Aber die Marketingmaschinerie von der IT-Industrie geht hin und verkauft sie so. Und der normale Politiker oder Manager oder so, der eigentlich mit IT gar nichts am Hut hat, der glaubt das dann. Und dann geht es so weit, dass ernsthaft Politiker in Malta, habe ich jetzt gehört, soll es angeblich der Chefprogrammierer von dem Sophia-Robot geschafft haben, Roboter geschafft haben, dass Malta, das ist jetzt nur Gerüchteküche, ja, dass die eine eigene Charta für Roboterrechte vom Staat anerkannt
also
haben.
Also es ist für dich quasi eine Strategie, eine kommerzielle, von kommerziellen Akteuren, um Verantwortung letztendlich abzuschieben und, genau, zu diffundieren, ja?
Richtig. Und diese, das ist, da nähern wir uns wirklich der Problematik, weil wir halt eigentlich brauchen wir in den IT-Herstellungsprozessen, sei es jetzt beim Großunternehmen oder auch beim Startup, brauchen wir, was Hans Jonas schon seit vor Jahrzehnten gefordert hat, das Prinzip Verantwortung. Jeder, der Technik in die Welt setzt, jeder, der was, der Programme zusammenstellt oder programmiert, hat ein Stück weit Verantwortung und muss sich auch in dieser Rolle sehen. Und ich habe eine Studie gemacht übrigens mit Ingenieuren, in über 120 Ingenieure weltweit, und 40% von denen fühlen sich nicht in der Verantwortung für die Technik, die sie bauen. 40%, das ist richtig viel.
Weil sie sagen, das, was ich da gebaut habe, ist dann quasi selbstverantwortlich für die Konsequenzen, die es verursacht.
Also
oder
ich glaube,
keine Gedanken machen drum,
oder? Ich glaube, diesen Grad der Dummheit haben nur Politiker und Lobbyisten, die das gern so hätten. Ich glaube eher, dass Leute, die in Entwicklungsprozessen drin hängen, zum Beispiel, also dass die das Gefühl haben, dass sie von ihrer Organisation auch gar nicht ermächtigt werden, Verantwortung einzunehmen. Sei es, dass sie sozusagen von ihrem Scrum Master einfach nur runtergereicht bekommen, was sie jetzt umzusetzen haben. Sei es, dass sie in Entwicklungsteams drin hängen, die extrem Zeitdruck unterliegen, wo sowieso schon die meisten Non-Functional Requirements hinten runterkippen. Und jetzt sollen sie sich auch noch mit Ethik beschäftigen. Das heißt, ihnen wird nicht genug Zeit gegeben, ihnen wird nicht genug Autonomie gegeben, es wird ihnen auch nicht genug Wissen gegeben, wie man überhaupt an diese ethische Technikgestaltung drangehen kann. Wenn man in so einem Umfeld arbeitet, dann kommen noch die Investoren. Die Investoren haben vielleicht noch mal ganz andere Vorstellungen, so nach dem Motto, warum macht ihr denn nicht Geld mit euren Daten? Die kann man doch super verkaufen. Das widerspricht zwar dem Gesetz, aber schauen wir mal, wie wir uns da irgendwie an der Grenze des Gesetzes entlanghangeln können.
Tatsächlich ist ja die Situation derzeit so, dass eben Leute, die Startups gründen oder Firmen gründen wollen, irgendwie sagen, sie kriegen kein Venture-Kapital, wenn sie nicht auch irgendwie auf Daten setzen oder wenn sie versuchen irgendwie, wir haben hier irgendwie ein solides Geschäftsmodell, dann gesagt bekommen, nee, setz mal auf Daten irgendwie.
Richtig. Und künstliche Intelligenz.
Ja, genau.
Künstliche Intelligenz.
Ja, genau. Und unterhaltet euch mit Leuten, die dann diese Projekte mit den künstlichen Intelligenzen leiten müssen, ja? Und fragen, okay, und wo kommen die Daten her und wie gut sind die und was für eine Historie haben die und so.
Aber das finde ich, da kommen wir eigentlich nochmal wieder zum Anfang des Gesprächs ein bisschen zurück, zu der Frage der Standardisierung dann und der Prozesse. Also was können die Standards, die ihr entwickelt habt und die ihr dann nächstes Jahr veröffentlicht mit IEEE, was können die daran ändern? Wie lässt sich, was machen die dann konkret? Sind es Prozesse, wo dann, wie du eben eingangs gesagt hast, Ethik, also die richtigen Fragen zu stellen, in erster Linie gestellt werden? Oder sind es konkrete Designvorschläge? Also was können die Standards, die ihr entwickelt, an der Stelle dann helfen?
Ja, wie tief geht das, würde mich noch interessieren. Also geht das dann so weit, dass dann tatsächlich auch Empfehlungen drinstehen, wie man das eigene Team zusammensetzen soll, dass man darauf achten sollte, dass da zum Beispiel nicht nur weiße Männer drin arbeiten?
Absolut. Also ein wesentlicher Bestandteil vom P7000 ist, dass wir ehrliche Stakeholdergruppen in den Entwicklungsprozessen drin haben oder auch in den Zieldefinitionsprozessen. Stakeholder heißt also, dass nicht nur die Geschäftsführung und der Investor und der Produktmanager da zusammensitzen, sondern auch eben letztlich zum Beispiel Ingenieursverantwortliche hinterher, aber auch NGOs, auch Leute von außen, Nutzer zum Beispiel, Endnutzer, aber auch bewusst kritische Gruppen. Also wir haben in P7000, schlagen wir vor, dass zunächst mal solche Offenheit da sein muss, um compliant zu sein. Dann in solchen, also offeneren Gruppen mit vielen verschiedenen Sichtweisen, schlagen wir dann Workshops vor, Future-Workshops, Envisioning-Workshops, wo es bewusst um Werte geht, wo es bewusst darum geht, herauszufinden, welche Werte kann ich im Positiven mit der Technologie in die Welt setzen und bei welchen Werten muss ich aufpassen, dass ich sie nicht untergrabe, wie zum Beispiel im Bereich Privacy. Dass mir also schon relativ schnell klar wird, dass ich da ein Datenschutzproblem habe zum Beispiel. Dann werden diese Wertziele, sind dann letztlich die Value Proposition der Innovationsteams und die werden dann runtergebrochen. Auch mit Hilfe von Participatory Design Methoden, wo man dann schaut, wie kann ich eigentlich zum Beispiel Werte wie Privacy, wie kann ich die runterbrechen? Was bedeutet das eigentlich, ja? Oder wenn eine Technologie meine Freiheit beeinflussen kann? Welche Aspekte, worum geht's da? Im Detail. Und dann haben wir Methoden, wie wir diese Wertziele in konkrete System Requirements, in Anforderungslisten übersetzen. Und diese Anforderungslisten sind ja dann das, womit man zum Beispiel in Agile-Software-Prozessen ansetzen kann. Oder wir nehmen diese Value Requirements, wenn sie wirklich sehr sensibel sind, dann lassen wir sie durch Risk-Assessment-Prozesse durchlaufen.
Und bei Risk-Assessment. Also quasi eine Technikfolgenabschätzung zu machen, noch bevor man sich überhaupt an die Entwicklung macht.
Ja, das ist eben die Frage, was verstehen wir unter Technikfolgenabschätzung? An der Stelle sind wir eher im Bereich des klassischen Risk-Management, was man auch aus dem Security-Engineering kennt. Das heißt, wir haben einen Wert zum Beispiel bei Security. Den breche ich runter, zum Beispiel in Confidentiality, Integrity und Availability. Dann sage ich, okay, Confidentiality könnte hier ein Thema sein. Dann gucke ich mir an, was sind die Threats, was sind die Bedrohungsszenarien. Und wenn ich das das Schadensausmaß und dann setze ich entsprechende Mitigation Strategies und Controls gegen diese Threats. Das ist so der Strang, den man im Security Engineering und auch mittlerweile im Privacy Engineering verfolgt.
Was bedeuten denn diese Standards? Ist das in irgendeiner Form bindend? Gibt es eine ethische Bindung daran? Weil ich mich gerade frage, was ist denn, also viele Unternehmen oder was muss man sagen, was auch deine Erfahrung ist, wenn du mit den Leuten aus der Branche sprichst, aber sagen die dann, ich meine, am Ende geht es für sie einfach darum, ein gutes Produkt zu machen oder auch ein kommerziell erfolgreiches Produkt. Sind die dann so das Ding, kommst du mir hier mit ethischen Standards?
Ist ein Riesenthema. Also es gibt jetzt im Moment so Veranstaltungen wie die Partnership for AI und so große, also von den großen Firmen vorangetriebene, ich sag mal Feigenblätter, bisschen überspitzt gesagt, ja. Die würden natürlich sagen, ich habe hier mal 3, 4, 5 Werte, Privacy, Bias und Transparency und darum kümmere ich mich und dann bin ich clean. Aber es gibt natürlich auch Firmen und das fand ich dann toll, bei IBM gab es jetzt vor kurzem auch ein Commitment zur IEEE-Initiative, wo gesagt wurde, zum Beispiel bei deren Entwicklungsprozessen, Thema Accountability für unsere Entwicklungsprozesse, wollen wir richtig machen, hier Link zum IEEE und da sind dann wirklich ausführliche und echte Beschreibungen dessen, was es heißt, accountable zu sein. Das bedeutet aber, wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, ja, wir müssen Maschinen anders entwickeln. Wenn wir die in die Digitalisierung reingehen und wir werden das, ja, müssen wir alle uns überlegen, wie wir das tun wollen, wo wir damit hinwollen und wir müssen alle Verantwortung übernehmen. Also egal in welcher Kette des Gliedes wir sind. Mhm.
Genau, vielleicht können wir zum Abschluss des Gesprächs nochmal dann kurz, wenn du die Verantwortung, die alle tragen müssen, ansprichst, nochmal gucken. Es gibt im politischen Prozess, ist gerade recht viel Bewegung drin, zumindest auch also in Deutschland, überall auf der Welt gibt es KI-Strategien, die entwickeln werden. Die Bundesregierung hat eine Datenethikkommission einberufen, der Bundestag hat eine KI-Enquete eingesetzt. Was würdest du sagen, sind jetzt, wenn du mal irgendwie drei Themen oder Baustellen benennen müsstest, mit an die die ran müssten?
Also ganz abgesehen davon, dass Sie mal darauf achten sollten, dass Ihre Beratergremien nicht nur aus Juristen bestehen, sondern vielleicht auch aus ein paar Leuten, die in ihrem Leben schon mal an der Maschine dran gesessen sind, das ist mal so das eine Thema, würde ich, ich habe einmal einen Punkt, und das ist, ich glaube, dass wir so eine Art Etiketten brauchen. So wie wir auf Lebensmitteln haben wir auch so Standardetiketten. Die sagen uns zum Beispiel, welche Bestandteile jetzt ein Lebensmittel hat. Das kann man zwar nicht eins zu eins übersetzen auf die Maschinenwelt, aber man kann was Ähnliches tun. Man kann sagen, es gibt hier einen Input, einen Algorithmus und einen Output. Und bei all diesen drei Prozessebenen gibt es bestimmte Qualitätsstandards, die einzuhalten sind und gegen die man auch Software oder Hardware oder beides, Systeme, benchmarken kann. Wir können sagen, ob die Informationen zum Beispiel, die bei uns in die Algorithmen reinfließen, ob die zum Beispiel fair gesammelt worden sind. Ob die aus dem europäischen Datenraum stammen oder vielleicht ganz woanders her, ne? Wo wir USA oder so. Bei Algorithmen können wir bestimmte Transparenzpflichten haben. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie solche Etiketten aussehen, damit wir auch Güte, Fehlerwahrscheinlichkeit, ein ganz wichtiger Punkt bei solchen Etiketten, mit welcher Wahrscheinlichkeit, mit welchen Wahrscheinlichkeiten und Randwahrscheinlichkeiten rechnen und Fehlerwahrscheinlichkeiten rechnet denn meine Maschine? Ist die Empfehlung der KI jetzt mit 80% richtig oder mit 95%? Und was heißt das überhaupt?
Und was wenn heißt es richtig?
Ja. Das würde ich mir wünschen, dass man über solche Sachen nachdenkt. Und das können aber leider Juristen nicht wirklich. Ja,
ja, das ist auch eine gute Empfehlung, um aus dem Podcast rauszugehen, aus dem Gespräch.
Genau. Wo können Leute, die mehr über diesen Standard lesen wollen, das machen? Die P7000-Reihe. Ihr kommt nächstes Jahr damit raus, aber hast du irgendwo eine Leseempfehlung?
Man kann das einfach IEEE Ethics P7000.
Okay.
Wird man das finden?
In die Suchmaschine. Genau. Des Vertrauens eingeben. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Zeit. Sarah Spiegelmann.
Danke.